Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam im Galaterbrief weitermachen können. Und bevor ich starte, möchte ich ganz gerne noch beten und dann fangen wir im Text an. Großer, herrlicher Gott, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass wir uns heute wieder treffen dürfen in deinem Namen, dass wir uns treffen, um dein Wort zu hören. Und wir wollen darum beten, dass du heute sprichst und dich groß machst und Herr, dass du unsere Herzen zerbrichst vor dir und dass wir erkennen können, wer du bist und wie wir vor dir stehen. Herr, dass wir erkennen, wie abhängig wir von dir sind und wie sehr wir dich brauchen und wie oft wir doch in Sünde leben, Herr, und nicht nach deinem Willen. Rüttel du uns wach, Herr, und mache du uns zu Nachfolgern, an denen du gefallen hast. Amen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht. Und das Thema heißt heute, der Soll-Ist-Zustand eines Christen. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schule gelernt habt, aber ich hatte es damals in der Meisterschule und mir war es nicht ganz unbekannt. Ich weiß nicht, ob ich es damals in der Schule hatte. Vielleicht kennt ihr das. Ein Soll-Ist-Zustand. Das kann man überall im Leben anwenden. Zum Beispiel, keiner von euch gießt einfach Motoröl nach ins Auto, ohne davor zu gucken, ist überhaupt genügend Öl drin. Wie viel ist überhaupt drin? Zuerst ziehst du den Ölstab raus, guckst, wie viel Öl ist denn drin. Dann weißt du es, wie viel drin ist, und dann kannst du schauen, wie viel soll denn rein. Oder ganz oft, das sehen wir auch, oder wir haben es auch in der Firma, diesen Soll-Ist-Zustand. Man schaut auf die, zum Beispiel auf die Finanzierungspläne oder auch auf den Wareneingang und alles, und dann sieht man, was soll reinkommen und wie ist der aktuelle Zustand überhaupt? Wie sieht es überhaupt aus? Und so haben wir gibt es eine wunderbare Möglichkeit zu schauen, wie soll es sein und wie ist es tatsächlich? Ja, wir befinden uns schon im dritten Kapitel im Galaterbrief und ich möchte mit euch heute die ersten 5 Verse lesen. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt gerne mal Kapitel 3 auf und wir lesen die Verse 1 bis 5. Ihr törichten Galater, wer hat euch nur verzaubert? Euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Nur das eine will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Habt ihr so große Dinge vergeblich erfahren, falls es wirklich vergeblich war? Gab Gott euch denn seinen Geist und wirkt der Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Glauben gehört habt? Das Erste, was Paulus macht, er nimmt hier den Ist-Zustand. Er spricht die Galater an und wir erleben Paulus gleich am Anfang im ersten Vers emotional geladen. Nachvollziehbar, oder? Er schreibt hier den Galatern und es ist nachvollziehbar, dass er so emotional geladen ist. Ich meine, er schreibt an Christen, die alles von Gott empfangen haben. Alle Segnungen, alle Verheißungen, sie bekommen den Heiligen Geist. Und somit sind sie auch Erben der Ewigkeit. Aber auf der anderen Seite sehen wir, wie die Galater tief im Schlamm feststecken. Sie leben gar nicht mehr wirklich für Jesus. Da ist richtige Flaute in ihrem Leben, obwohl sie doch Christen sind. Und Paulus macht hier eine Analyse und sagt, liebe Galater, euer Zustand ist katastrophal, furchtbar. Sagt er, eure Beziehung zu eurem Herrn Jesus Christus ist katastrophal. Eure Beziehungen untereinander katastrophal. Und er beginnt diesen Brief mit diesen Worten, ganz am Anfang, 1. Kapitel, nachdem er sie begrüßt hat, sagt er, Galater, ich muss mich wundern. dass ihr so schnell Gott den Rücken zugekehrt habt. Nach so kurzer Zeit, Kapitel 5, dahin kommen wir noch, dann sagt ihr zu ihnen, das ist furchtbar bei euch, ihr beißt und ihr fresst euch gegenseitig auf. Ihr habt Streit untereinander, Lieblosigkeit und ihr lebt in Unfrieden miteinander. Und dann beginnt er mit dem, was wir heute gelesen haben, mit gleich im ersten Vers. Und sagt, ihr törichten Galater, der Brief hat es richtig in sich. Ja? Das ist Paulus wichtig. Und er gibt Gas und emotional geladen. Und er sagt, ihr törichten Galater, ihr Unverständigen, was ist nur los mit euch? Im Vers 3 sagt er, begreift ihr es nicht? Seid ihr denn so unverständig? Ich glaube, keiner von uns sagt noch töricht, oder? Oder hast du mal zu jemandem gesagt, hey, du bist voll töricht? Da denkt er sich, hä, was ist das für ein Wort? Das benutzen wir ja gar nicht mehr. Das haben wir in unserem Wortschatz wahrscheinlich gar nicht mehr. Was ist denn eine törichte Person? Töricht wird der bezeichnet, der weiß, was richtig ist, der weiß, was vernünftig ist, aber es einfach ignoriert. Den beschreibt die Bibel als eine törichte Person. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen Spaziergang machst an so einer Weide und dann siehst du da diesen Weidenzaun, der ist natürlich elektrisch geladen, da ist noch so ein Schild dran, Vorsicht, Spannung, oder Vorsicht, elektrisch, was auch immer, was da steht. Und du gehst da hin und denkst dir so, ich glaube, ich sollte mal anfassen. Dann fasst du ihn an, du kriegst einen geschossen und denkst du, und jeder, der zuguckt, denkt sich, du bist töricht. Du hast doch gewusst, dass du es nicht machen darfst, oder? Aber egal, du hast rangefasst. Und sowas bezeichnet die Bibel als töricht. Und Paulus sagt genau das zu Galatern, ihr seid töricht. Ihr wisst eigentlich, was richtig ist und ihr ignoriert es einfach. Und vielleicht ist euch aufgefallen, der heutige Text, der ist voller Fragen. Jeder Vers beinhaltet Fragen und er stellt ihnen die Fragen, aber er erwartet überhaupt gar keine Antwort. Das sind Fragen, die die Galater ganz leicht beantworten können. Ganz einfach. Aber Paulus möchte, dass sie diese Fragen für sich selber beantworten. Stellt euch vor, dieser Brief wird vorgelesen vor den ganzen Gemeinden, das waren ja mehrere Gemeinden, und dann werden diese Fragen von Paulus vorgelesen. Und sie hören diese Fragen und sie müssen sie für sich beantworten. Und so sollen diese Fragen sie überführen und die Antworten sie überführen von dem falschen Weg, den sie eingeschlagen haben. Das ist ungefähr so, dieses selbe Prinzip, als du noch ein kleines Kind warst. Da mussten deine Eltern dir vermutlich zeigen, wie man die Schuhe zubindet, oder? Das konntest du nicht selber. Und irgendwann warst du weit, deine Eltern haben gemerkt, okay, du verstehst schon ein bisschen mehr, und dann haben sie dir versucht zu erklären, wie das nach und nach funktioniert, dass du irgendwann mal deine Schuhe selber binden kannst. Und dann irgendwann kam der große Tag, du hast selber probiert, du hast 5 Knoten reingemacht, hast geheult, deine Eltern mussten kommen und das wieder aufmachen, und dann ging es los. Und vielleicht kennt ihr das, und dann kommen eure Eltern und sagen, okay, wir gehen es nochmal durch. Und dann stellen sie Fragen, was machst du am Anfang? Dann sagst du so, ich muss hier was überkreuzen. Genau. Und wie geht es dann weiter, was machst du als nächstes? Dann sagst du, ja, dann muss ich da durchfädeln. Ja, genau. Okay, aber wie geht es dann weiter? Die Eltern stellen Fragen, dann sagst du, ja, ich mache so eine Schlaufe. Und dann machst du hier was drum, die nächste Schlaufe. Korrekt. Und was kommt zum Schluss? Festziehen. Perfekt, hat funktioniert. Das ist dasselbe Prinzip. Die Fragen der Eltern waren nur eine Hilfestellung, um uns an das zu erinnern, was wir eigentlich schon kennen. Was wir doch eigentlich schon wissen. Und dasselbe macht Paulus hier mit den Galatern. Er sagt, liebe Galater, wie habt ihr eigentlich den Geist empfangen? Durch Glauben oder durch Werke? Und jetzt sitzt der Galater in der Gemeinde und hört es und muss sagen, hey, durch Glauben habe ich den Geist eigentlich empfangen. Dann die nächste Frage, wollt ihr wirklich mit eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Und ihr müsst sagen, nein, ich möchte nicht dasselbe zu Ende bringen, was Gott in mir angefangen hat. Dann die nächste Frage, waren die Dinge, die ihr mit Jesus erlebt habt, vergeblich? Und da Galater müsste sagen, nein, es war nicht vergeblich. Das war besonders. Und dann die Frage, habt ihr Wunder erlebt, weil ihr Gesetze gehalten habt oder vielmehr, weil ihr glaubt? Und dann müsste sagen, ich habe so viel erlebt, einfach durch Glauben. Paulus stellt hier überführende Fragen für die Galater. Und sie sollen mit diesen Fragen konfrontiert werden, darüber nachdenken und diesen Ist-Zustand erkennen, in dem sie aktuell sind. Sie sollen erkennen, dass etwas in ihrem Leben nicht stimmt, dass die Beziehungen, die sie haben, nicht stimmen, dass die Beziehung zu Jesus Christus nicht in Ordnung ist. Dass es nicht der Soll-Zustand ist, in dem sie sich eigentlich befinden sollten. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen dieser Brief damals auf die Galater hatte. Mich persönlich interessiert sehr und ehrlich gesagt muss es uns aber auch gar nicht beschäftigen, welche Auswirkungen der Brief damals hatte. Aber eine Sache sollte uns beschäftigen, und zwar, wie sieht es damit eigentlich in deinem Leben aus? In welchem Zustand befindest du dich aktuell? Wie sieht dein Zustand aus? Und vielleicht sitzt du heute Abend auch hier und du hörst es an und merkst so, hey, mir geht's ähnlich, wie es den Galatern geht. Und ganz ehrlich, ich habe mich darauf vorbereitet, auf diesen Text, und ich habe mich bei den Galatern sitzen gesehen. Da mitten in der Gemeinde, diese Fragen, die mich doch irgendwo durchbohren, und ich kenne die Antworten und ich merke so, Mist, ich habe echt falsch gelebt. In welchem Zustand befindest du dich? Vielleicht sagst du, hey, den Zustand kenne ich auch, in dem befinde ich mich auch. Vielleicht geht es dir ähnlich und du sagst, hey, ich bin doch Christ. Ich habe mich damals für Jesus Christus entschieden und ich glaube doch auch an Jesus Christus, aber ich stecke voll im Schlamm fest. Ich habe Sünden in meinem Leben, die mich total beherrschen, die haben mich fest im Griff. Ich habe Streit in der Familie, Streit mit meinen Freunden, ich habe gar keinen Frieden in meinem Herzen und alles läuft nur noch schlecht. Und es fühlt sich so an, wie wenn mein ganzes Leben eine Ruine ist. Alles kaputt. Nur noch ein paar Mauern stehen. Dein Leben ist wie so ein Auto, das tief im Schlamm stecken geblieben ist. Und egal, wie viel Power dein Auto hat, und du gibst Gas und du gibst Gas und du kommst nicht raus, und je mehr du Gas gibst, desto tiefer gräbst du dich ein, und kommst erst recht nicht raus, egal wie viel Kraft du aufwendest, keine Chance, aus diesem Schlamm rauszukommen. Und das Auto und dein Leben versinkt immer mehr im Schlamm. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann habe ich heute eine tolle Nachricht für dich. Das verlangt Jesus auch gar nicht von dir. Das sagt der Text auch gar nicht aus, dass du dich herausarbeiten musst. Was Paulus nicht möchte, was dieser Text hier nicht sagt, ist, Paulus sagt hier nicht, hey Galater, hört mir zu, also jetzt kommt schon. Also was soll denn das Ganze? Ja, man kann ja mal so niedergeschlagen sein, das steht mal auf von der Couch, heißt, nehmt mal eure Beine in die Hand und dann mal Vollgas. Ja, stellt euch nicht so an, jetzt werdet mal stärker im Glauben. Gebt mal ein bisschen mehr Gas, hört doch einfach mal mehr Predigten. Oder nimm dir mehr Zeit und lese mal die Bibel. Oder nimm dir ein bisschen mehr Zeit und bete auch mal, dann wird es wieder. Du musst dich einfach nur anstrengen, stell dich nicht so an. Paulus macht es nicht. Und es verlangt Jesus auch nicht von uns. Er sagt nicht, jetzt gebt mal wieder Gas. Nein, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Paulus klagt sie genau deswegen an, weil sie versuchen, aus eigener Kraft gerecht zu werden, weil sie versuchen, durch ihre Leistungen, durch Gesetze, durch Regeln, durch Einhalten von Gesetzen, durch Einhalten von Feiertagen, versuchen sie gerecht zu werden. Und sie probieren, aus eigener Kraft, aus diesem Schlamm herauszukommen. Genau deswegen klagt Paulus sie an und ist emotional geladen und wir können es verstehen, sagt, ihr seid töricht. Und wenn du dich auch in diesem Zustand befindest und erkennst, dann sagt dir der Text heute eine Sache ganz deutlich. Höre auf dich selber zu schauen. Hör auf, Gott durch Taten beeindrucken zu wollen. Hör auf zu versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, du schaffst es eh nicht. Was der Text sagt ist, vertrau Gott, schau aufs Kreuz. Ihr kennt bestimmt die Stelle in Johannes 15, Vers 5. Jesus sagt hier, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer bringt viel Frucht? Derjenige, der an Jesus Christus dranbleibt. Derjenige vollbringt Werke der Gerechtigkeit. Derjenige wird das Verlangen haben, gute Werke zu tun. Jesus beschreibt hier die Verbindung, die vorhanden sein muss. Sagt er, ihr müsst verbunden sein mit mir, um Frucht zu bringen. Und das schafft ihr nicht von euch alleine heraus. Die Rebe muss am Weinstock hängen. Und dann werden wir die Dinge tun, die Jesus Christus gefallen. Aus der richtigen Motivation. Aus Freude und aus Liebe heraus. Dann wirst du Freude zum Beispiel im Bibellesen haben. Dann wird es keine Last mehr für dich sein. Dann wirst du dir gerne die Zeit nehmen, um ins Gebet zu gehen, um mit Gott zu reden. Deine Anliegen vor ihn bringen. Sagen, was dich beschäftigt. Weil dann bist du an der Quelle der Kraft, an Jesus dran. Aber dieser Vers geht noch weiter. Über den Weinstock, da sagt Jesus, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr von mir abgeschnitten seid, dann könnt ihr nichts tun. Und genau das beschreibt den Zustand von den Galatern so perfekt. Sie haben sich selber von der Rebe abgeschnitten. Und sie sagen, hey Gott, du hast mit uns angefangen und wir bringen es selber zu Ende. Wir machen den Rest. Und so sagt, können wir auch die Frage auch vielleicht ein bisschen mehr, besser nachvollziehen. Paulus fragt deswegen auch, wollt ihr jetzt wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Genau das passiert, Herr. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und genau das tun die Galater. Sie versuchen es aus eigener Kraft, aber sie können nichts tun und sie merken, wie sie immer weiter versinken im Morast, im Schlamm ihres Lebens. Und die Galater kannten den Zustand, im Geist zu sein. Oder war das ein unbekannter Zustand? Nee, sie kannten den Zustand, wie es eigentlich sein sollte. Sie kannten den Zustand, im Geist zu sein, in der Abhängigkeit von Jesus Christus zu leben, den Heiligen Geist zu haben. Denn sie hatten den Heiligen Geist. Und so möchte ich zum zweiten Punkt, der Sollzustand. Wie soll es denn aussehen? Paulus sagt, ihr wart mal auf dem richtigen Weg. Ihr habt den Heiligen Geist und ihr wart auf dem richtigen Weg. Ihr habt wunderbar angefangen. Ihr habt Jesus in euer Leben aufgenommen und ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Und dann die Frage, und wer hat euch verzaubert? Wer hat dein Denken durcheinander gebracht, wie beim Zaubertrick, wo du in die Irre geführt wirst durch eine Illusion? Wer hat euch verzaubert? Dann sagt er, euch wurde Jesus Christus doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Ihr wisst doch, was richtig ist. Ihr habt es doch erlebt. Und es ist hier nicht so, wie dass Paulus irgendwie künstlerisch begabt gewesen wäre und ihnen ein Bild gemalt hat von Jesus am Kreuz und gesagt hat, hier, ich habe euch Jesus vor Augen gemalt. Überhaupt nicht. Paulus meint hier was ganz anderes. Das Malen des Paulus hier meint, kommt durch das Predigen. Paulus kam zu den Galatern, ein Haufen Heiden, genau wie wir es gewesen sind. Und er kommt mit diesem Wort vom Kreuz und er predigt es. Er predigt das Kreuz, er predigt die Buße, Sünde, Vergebung, er predigt die Ewigkeit. Und es sind alles Striche von einem Bild. Ihm wird Stück für Stück etwas vorgemalt oder aufgemalt. Er predigt dieses Wort und dieses Wort fällt bei den Galatern auf fruchtbaren Boden. Sie nehmen Jesus in ihr Leben auf und sie bekamen den Heiligen Geist. Und all das hat dazu beigetragen, dass ihnen Jesus vor Augen gemalt wird. Sie haben ihn erlebt, genauso wie wenn er vor ihnen stehen würde. Und wenn du das auch erlebt hast, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Ich kann mich da noch sehr gut an meine Zeit erinnern, wo Jesus in mein Leben gekommen ist. Wo Jesus angefangen hat, in meinem Leben zu wirken. Ganz extrem. Und dieses Wort, das ich Sonntag für Sonntag gehört habe, was für mich total langweilig war, wurde auf einmal lebendig. Und ich habe es verstanden und ich habe gemerkt, so wow, das fängt ja an, in meinem Leben zu wirken. Und auf einmal ist mir bewusst geworden, ich bin ein Sünder. Habe ich davor nicht geglaubt. Und ich brauche einen Retter, weil ich sonst auf ewig verloren bin. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte die Hölle verdient. Auf jeden Fall. Aber erst seit Jesus in mein Leben gekommen ist und ich gemerkt habe, wie verdorben ich als Mensch eigentlich bin. Wenn du einen Menschen fragst, der nicht an Jesus glaubt, aber die Hölle verdient hat, dann wird er sagen, nö. Nee, habe ich nicht. Ich bin ein guter Mensch. Die Hölle ist für Massenmörder, für schlimme Menschen, die andere getötet haben. Ich nicht, weil ich bin gut. Aber wenn du einen Christen fragst, ob er die Hölle verdient hätte, sagt er ja, weil ich ein Sünder bin. Und es wäre nur gerecht gewesen, wenn ich in der Hölle landen würde, weil ich ein Sünder bin. Und so war es auch in meinem Leben und ich habe gemerkt, ich brauche einen Retter, weil ich sonst verloren bin, weil ich es verdient habe. Dann hat Jesus mein Leben auf den Kopf gestellt und ich kann mich dann auch sehr gut daran erinnern. Ich war auf der Arbeit und ich wollte einfach nur Feierabend haben. Wisst ihr warum? Nicht, dass ich zu Hause bin und chillen kann. Nein, ich wollte Bibel lesen. Das kann ich davor gar nicht. Aber ich dachte mir so, oh, voll lange noch, ich will in Hause die Bibel lesen. Ich will wissen, was da drin steht. Ich will hören, was Gottes Wort sagt. Ich will es verstehen und ich hatte auf einmal ein riesiges Verlangen nach dem Wort Gottes. Und durch all das wurde mir auch Jesus real vor Augen gemalt. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und wenn du wiedergeboren bist, dann kennst du das. Dann hast du das so oder ähnlich erfahren, weil es die Bibel sagt. Was dieser Text uns aber auch zeigt, ist, was einen Christen ausmacht. Besser gesagt, ab wann bist du Christ? Das war oder ist immer wieder auch so eine Diskussion, ab wann bist du Christ? Ich meine, das kann ja jeder behaupten, oder? Ich kann ja sagen, ich bin Christ. So, und jetzt, wie stellen wir das fest? Woran machen wir das fest? Bist du Christ, wenn du christlich erzogen worden bist? Nee, bist du nicht. Bist du Christ, wenn du in die Gemeinde gehst? Nein. Wenn du zur Jugend gehst? Auch nicht. Bist du Christ, wenn du in der Bibel liest? Falsch. Bist du Christ, wenn du betest? Nö, auch nicht. Ja, wann bist du dann Christ? Paulus sagt es uns auch ganz deutlich, und der Text macht es so wunderbar verständlich. Das alles, was ich gerade gesagt habe, macht dich nicht zu einem Christen. Das Evangelium ist zuallererst eine Verkündigung von Jesus Christus selbst und erst danach ist es eine Anweisung für das Leben. Ein Christ ist nicht jemand, der Kenntnis über Jesus hat, der vielleicht mal in der Bibel gelesen hat und sagt, ja, ich habe was davon gehört, sondern du bist dann Christ, wenn du Jesus am Kreuz gesehen hast, in deinem eigenen Leben. Wenn du diesen blutverschmierten Jesus Christus gesehen hast, der für dich am Kreuz gestorben ist, dann bist du Christ. Wenn es was mit deinem Leben macht, wenn es dich bewegt, wenn du daran denkst, dass er am Kreuz gestorben ist, wenn du daran denkst, dass er für dich gestorben ist. Und es berührt dich jedes Mal aufs Neue, wenn du daran denkst. Ich bin schon seit einiger Zeit in der Jugend und ich glaube, es gibt kaum einen anderen Bereich, wo man sich einen Christen so gerne zurechtbiegt, wie bei der Partnerwahl. Das habe ich so oft erlebt. Es ist mir aber aufgefallen, als ich dieses Thema vorbereitet habe, junge Menschen, die in Gemeinde gehen, die zur Jugend gekommen sind, kamen auf einmal mit einem Partner an. kein Christ. Irgendwo halt kennengelernt. Ja, ist halt passiert, man hat sich irgendwo gefunden, dann, ja, ist halt passiert. Und die Bibel würde sagen, diese Entscheidung ist töricht. Das, was wir vorhin so im Text gesehen haben, man hat auch immer wieder gemerkt, bei diesen Personen, das fand ich so traurig, da wurde immer wieder rumgedruckst, wenn man darüber geredet hat. So, ja, hin und her. Und sie haben gewusst, dass sie ungehorsam sind. Das hat jeder gewusst. Aber dann hat man angefangen, sich das zurechtzubiegen. Und dann kamen immer wieder dieselben Aussagen. Ja, mein Freund oder meine Freundin geht zwar nicht in die Gemeinde, hat aber gar kein Problem, dass ich in die Gemeinde gehe. Also ist okay. Oder, ja, er hat auch gar kein Problem mit dem Glauben. Oder ihre Eltern sind zwar auch gläubig. Oder er glaubt schon an Jesus. Er geht auch immer wieder in die Gemeinde. Er ist also schon auch irgendwo christlich angehaucht. Oder, ja, sie wurde christlich erzogen. Und dann wurde irgendwie mal versucht, eine Person christlich hinzustellen, die aber gar kein Christ war. Und ich fand es so interessant, wie man sich auf einmal was vorspielt und wie man angefangen hat, Kompromisse zu machen. Und es waren faule Kompromisse. Und weißt du genau, das war auch das Problem mit den Galatern. Faule Kompromisse. Wir beginnen ein Leben mit Jesus, aber dann kommt etwas in unser Leben, das so ein Ersatzerlöser für uns wird. Irgendwas anderes. Darauf, wo du dann deine Hoffnung bauen kannst. Auf einmal reicht dir Christus nicht mehr aus. Du brauchst mehr, du brauchst was anderes. Er ist nicht mehr deine Stärke. Er ist nicht mehr deine Hoffnung, sondern er wird ersetzt durch irgendwas anderes. Zum Beispiel durch einen Partner. Es gibt eher die Sicherheit. Das ist viel interessanter. Oder es wird ersetzt durch Ansehen. Du willst Ansehen haben. Oder es gibt einen Ersatzgott, Kontrolle. Du selber willst Kontrolle über dein Leben haben. Du kannst machen, was du willst. Es ist dein Leben. Oder ein Riesenproblem auch für uns im Westen, Konsum. Ich glaube, das ist so ein Ersatzgott, mit dem wir wirklich zu kämpfen haben. Setz hier ein, was immer du willst. Setz ein, womit du in deinem Leben Probleme hast oder zu kämpfen hast. Wir haben meistens irgendeinen Ersatzgott. Irgendwas, was uns wichtiger geworden ist als Jesus Christus. Irgendwelche Götzen. Aber weißt du, was das Tolle ist? Es gibt eine Lösung für das Ganze. Die besteht aber nicht darin, wie anfangs erwähnt, loszulegen, dir noch mehr Mühe zu geben und dasselbe anzugehen und diesen Ersatzgott aus deinem Leben zu verbannen, sondern die Lösung dafür heißt Buße. Diese Dinge vor Jesus zu bringen und zu sagen, Jesus, du siehst, wie wichtig mir das geworden ist, dass ich einen Ersatzerlöser in meinem Leben habe. Dass du sagst, dann vergebe mir meine Selbstgerechtigkeit, meine mangelnde Freude an deinem Erlösungswerk. Und so kommst du wieder zurück. Die Lösung ist das Kreuz. Und wenn du wieder anfängst, auf den Mann am Kreuz zu sehen, wenn du wieder auf ihn schaust, wie er hängt, dann fängt auch Gottes Geist an, diesen Ersatzerlöser langsam aber sicher aus deinem Leben herauszunehmen. Wenn du Buße tust oder wenn du wieder anfängst, aufs Kreuz zu schauen, dann wird dieser Ersatzerlöser aus deinem Leben gestrichen werden. Oder wird dir auch aufgezeigt werden, wenn du es nicht erkennst, aber du merkst, in meinem Leben stimmt irgendwas nicht. Ich möchte dir zum Ende drei Fragen mitgeben. Kannst du dir aufschreiben, kannst du dir merken. Die kannst du gerne in Stille mal für dich durchdenken. Erste Frage ist, stehst du in Gefahr, Werke durch Glauben zu ersetzen? So wie die Galater. Zweite Frage ist, wie kannst du dir Christus neu vor Augen malen? Und die dritte Frage ist, gibt es in deinem Leben einen Ersatzerlöser? Ich möchte euch gerne mit diesen drei Fragen dann auch entlassen und das Thema abschließen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch diese Fragen auch wirklich stellt und euch damit auseinandersetzt, dass ihr, wenn ihr Fragen habt, auch gerne auf mich zukommt, könnt auch gerne darüber reden. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir zum Gebet übergehen. Und wer beten möchte, darf es tun. Und ich mache dann den Abschluss. Ja, Herr, du siehst unseren Zustand. Du weißt, wie es in unserem Leben aussieht. Du kennst unsere Beziehung zu dir. Und du weißt auch, Herr, ob wir dich nach und nach aus unserem Leben irgendwie verdrängt haben. Ob es was anderes gab, was höhere Priorität hat. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das auch zu erkennen, dass du diese Ersatzerlöser in unserem Leben aufdeckst, dass wir sie sehen und dass wir Buße darüber tun, dass wir bereit sind, diese Dinge abzulegen. Herr, die wieder den Raum geben, um in unserem Leben zu wirken. Herr, dass wir wieder befreit leben können. Also du siehst jeden Einzelnen hier und du weißt, wo jeder auch mit zu kämpfen hat, wo wir vielleicht auch wirklich im Schlamm feststecken, wo wir versuchen, selber herauszukommen, unser Leben selber in Ordnung zu bringen. Aber Herr, du sagst, dass wir uns auf dich verlassen sollen. Dass wir auf dich schauen, den Mann am Kreuz, der für unsere Sünden gestorben ist. Danke, dass du uns da raushelfen wirst und du gibst uns feste Zusagen. Danke, dass du uns so viel geschenkt hast durch den Glauben an dich, danke für die ganzen Segnungen, für die Wunder, die wir sehen dürfen, für die Versprechen, für ewiges Leben. Herr, du siehst, wie gerne wir für dich leben wollen, aber was uns auch ablenkt, nimm du uns alles, damit wir voll und ganz für dich leben können. Herr, dass wir Männer und Frauen werden, an denen du dein Wohlgefallen hast, an denen du Freude hast und dass wir dir von Herzen nachfolgen und im Glauben wachsen dürfen. Amen.